Heute mit einem Überraschungsgast. Bevor wir reingehen in das Gespräch, möchte ich einfach mal noch Danke sagen. Danke an alle, die mit mir hier sprechen. Das Gespräch ist ein gutes Beispiel. Die Leute nehmen sich die Zeit, wenn ich sie habe. Wir machen das alle freiwillig. Ich meine, ich hab mich dafür entschieden, aber natürlich die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner müssen sich da ein bisschen nach mir richten. Das ist jetzt die erste Aufnahme am Tag. Normalerweise ist es immer abends nach 20 Uhr, wenn ich dann auch wegen der Kinder und wegen der Arbeit Zeit habe. Also da ein großes Dankeschön an die mittlerweile ja schon zahlreichen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Das ist nicht selbstverständlich. Wir andere verdienen Geld mit Podcasten, können Gäste bezahlen. Bei mir ist es natürlich nicht so. Also das weiß ich sehr zu schätzen und ist auch ein entscheidender Faktor, warum der Podcast ja so läuft, wie er läuft und jetzt ja mittlerweile schon über 2 Jahre funktioniert. Also ein großes Dankeschön an die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Ich werde jetzt keine namentlich aufzählen, weil am Ende vergesse ich jemanden. Aber das weiß ich sehr zu schätzen.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Hallo, meinst du, die Hörerinnen und Hörer erkennen dich anhand deiner Stimme schon?
Ich bin mir nicht sicher. Es ist schon lange her, dass sie meine Stimme gehört haben, der ein oder andere. Aber bestimmt ja.
Bestimmt ja. Wie würdest du dich selbst beschreiben, so in 3 Adjektiven oder ähnlichem, ohne deinen Namen zu nennen?
Das ist eine gute Frage. 3 Adjektiven. Ich bin der deutschen Sprache nicht mehr so mächtig.
Oder auch Nomen, Auswanderer wäre ja zum Beispiel eins dann.
Zum Beispiel wäre Auswanderer eins. Emotional, positiv und lustig.
Ich glaube, wir können das Geheimnis lüften. Thomas Tom Schneider. Freut mich sehr.
Ich auch. Hallo zusammen.
Danke für deine Zeit. Viele, inklusive wir, haben sich die letzten Jahre gefragt, was du eigentlich tust, wo du eigentlich zu Hause bist. Ich habe es dir im Vorgespräch schon mal gesagt, aber an der Stelle ist es für mich jetzt auch gerade so ein kleiner Fan-Moment. Wir sprechen über Vorbilder. Du warst damals so ein Stück weit eins für mich. Und ich freue mich, dass wir sprechen können. Wie geht es dir?
Grundsätzlich geht es mir sehr gut. Ich kann mich nicht beklagen. Ich habe mich wohl eingelebt hier. Die Arbeit ist in Ordnung. Es ist ein bisschen mehr, ein bisschen umständlicher, herausfordernder, könnte man es positiv ausdrücken. Ansonsten würde ich mich jetzt auch erstmal gerne bedanken bei dir, dass du mich angeschrieben hast und an mich noch gedacht hast. Ich sag auch erstmal Hallo an die Zuhörer draußen. Ist schon eine gewaltige Zeit her. Ein paar Jahre, wo ich jetzt nicht mehr kegel. Ja. Das hin und wieder mal auf der Bahn sein und zuschauen ist ja ganz okay, aber ja. Es ist, wie es ist, ne?
Es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Wir werden ausführlich und auf jeden Fall nur so tief und so detailliert drüber sprechen, wie du das auch möchtest. Der Abschied aus Zerbst war, denke ich, ein großer Punkt in deiner Karriere. Danach ist ein bisschen was gekommen. Aber wir haben schon gesagt, oder ich habe gesagt, Auswanderer. Wo bist du jetzt zu Hause?
Okay, zu Hause bin ich jetzt in Kroatien, in einer Vorstadt, Velika Gorica, nennt sich die, ist ungefähr 30 Kilometer außerhalb von Zagreb, von der Hauptstadt. Hat 50.000 Einwohner, naja, vielleicht ein bisschen weniger, und ist direkt am Flughafen. Es ist sehr, sehr nett hier. Ja.
Es ist das Heimatland deiner Frau, Anna Bakan-Schneider, die just in dem Moment ihr erstes Weltmeisterschaftsspiel hat. Also wir zeichnen vor der Weltmeisterschaft auf, veröffentlichen werde ich die Episode erst danach, damit ihr, wenn ich dann Pause mache, nach dem Weltmeisterschaftsstress nicht auf Podcasts verzichten müsst. Wirst du diese Weltmeisterschaft verfolgen?
Also das ist eines, das ich auf jeden Fall nicht leugnen kann und wegschieben will, das sind die Weltmeisterschaften. Also die schaue ich mir so gut es geht, so viel es geht an. Der Rest ist alles schon, hat sich schon ein bisschen gesettelt. Mhm. Schon ein bisschen ruhiger geworden. Bundesliga, Champions League, Weltpokal, sind alles die Clubs, die auf Clubebene ist alles schon ein bisschen ruhiger geworden.
Aber deine Frau unterstützt du? Das beste Beispiel, voll und ganz natürlich, das beste Beispiel ist jetzt, du bist daheim mit euren beiden Kindern, damit sie sich voll und ganz auf die Weltmeisterschaft konzentrieren kann. Wie viel kriegst du von den Spielen deiner Frau mit?
Ja, da hoffe ich, also was heißt da hoffe ich? Ich versuche immer, diese Spiele anzuschauen. Ich versuche auch immer, die deutschen Spiele anzuschauen, egal ob es Herren oder Frauen sind. Manche Spiele schalte ich vorher ab, wenn sie schon entschieden ist. Oder wenn sie nicht so die Burner sind, ne? Das kennt ja jeder.
Ja.
Wenn man im Vornherein schon weiß, geht 7-1 oder 8-0 aus, dann ist es immer. Es ist für mich sehr, sehr unmotivierend und uninteressant, das zu folgen, weil die 700 kann man da immer spielen dann. Mhm. Ne? Aber wenn es drauf ankommt, dann ist es doch mal was anderes.
Bevor wir mit der Schnellfragerunde starten, also dann quasi auch an den Beginn deiner Kegelkarriere gehen. Eine Frage noch. Wann hattest du das letzte Mal eine Kegelkugel in der Hand?
zum Spaß oder grundsätzlich oder im Wettkampf oder sowas?
Oder? Bewusst als Aktiver und gerne auch zum Spaß.
Also als Aktiver war es die letzte Kugel in, ich denke, in Hofdorf in der zweiten Mannschaft vom VfB Hallberg-Moos. Und das ist schon, ich bin jetzt 45 Jahre alt, überlegt mal. Ey, das ist Wahnsinn. Ich glaube sechs Jahre, fünf, sowas. Und zum Spaß ist letztes Jahr, weil ich bin ja nach wie vor Landeskadertrainer und da bisschen Spaß muss da immer sein und mal eine Kugel in die Hand zu nehmen und 3-4 Wurf zu machen zum Spaß, immer ja. Aber es ist, die Treffsicherheit ist schon weit weg.
Das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, aber das Gefühl, würde ich mal behaupten, in der Hand, das ist bestimmt noch da.
Das Gefühl ist da, aber die Umsetzung und die Koordination ist mangelhaft.
Mangelhaft, ne. Aber du hast dich ja bewusst dafür entschieden. Ich denke, das kam mittlerweile schon raus, dass du das auch bewusst beziehungsweise entschieden hast, dass eben das Kegeln bei dir nur noch eine kleinere Rolle spielt und du eben nur noch Landestrainer beziehungsweise Fan bist.
Ja.
Starten wir mal rein mit der Schnellfragerunde. Ich bitte um kurze Antworten. Ich werde im Nachgang dann auf einzelne Punkte dann sicherlich nochmal eingehen. Bist du bereit?
Ich bin bereit. Let's go.
Dein kompletter Name?
Thomas Schneider.
Dein Spitzname?
Tom.
Dein Geburtsdatum?
27.09.1980.
Aktuell arbeitest du als?
Validierungsspezialist.
Du kegelst seit oder kegelste seit
1987.
Deine offizielle Bestleistung?
714.
Die Kegelbahn magst du gar nicht oder mochtest du gar nicht?
Die alte Schwabsbergbahn.
Auf der Bahn hast du am liebsten gespielt?
Säbener, München.
Und deine größte Niederlage?
Ich 2013 Weltpokal.
Weltpokal 2013. Bleib mal gleich mal dabei. Ich weiß gerade nicht, wo der war. Warum war es deine größte Niederlage?
Konstant da im Dreiländer, im Länderdreieck. Weil ich eine unglaublich schlechte Phase hatte, die sich über Monate hinwegzog und ich denke, wir haben den gewonnen, aber ich war mit mir so dermaßen unzufrieden, weil ich einfach meine Leistung nicht bringen konnte und der Mannschaft nicht helfen konnte. Ich bin, ja, war schon immer Teamplayer, ich war kein Einzelspieler, die Einzelmeisterschaften waren nie mein Ding. Ich konnte mich nicht so einbringen, wie ich sonst immer tat. Deswegen.
War das 2013 Weltpokal Apatin?
Nee, dann war es ein bisschen ein Jahr davor oder ein Jahr später. Ein Jahr davor vielleicht, 2012.
Ich habe parallel gegoogelt, deswegen konnte ich jetzt Aberdeen sagen. Aber bleiben wir mal bei der größten Niederlage, auch wenn wir es jetzt nicht genau zuordnen können. Es ist ja auch in so eine Phase gefallen, WM 2013, habe ich jetzt spontan dran gedacht. Wie bist du mit dieser Phase umgegangen, wo es ja für dich, wie du gerade gesagt hast, nicht so gelaufen ist?
Du brauchst einen Zuhörer. Den hatte ich. Ich hatte sogar zwei. Das war der Schreiner Bernhard und das war der Scholler Oliver. Wo ich einfach mich auslassen konnte, frei, ohne mir Blatt vor den Mund zu nehmen. Ohne dass ich auch wusste, die werden das wieder für irgendwas anderes verwenden. Da hatte ich das Vertrauen. Und dann eben auch die Tipps, die zurückkamen, auch von einem Scholler Oliver, zu dem ich Zeit meines Kegeldaseins aufschaute. Das war für mich einfach einer der allergrößten. Und er gab mir eigentlich gute Tipps und hat mit mir fast schon wie so ein kleiner, wir hatten da zwei, drei Jahre, da war das eher so eine Art kleine Vaterfigur, so ein gutes Verhältnis hatten wir zueinander, oder so spürte ich es, und hatte das Vertrauen zu ihm, was sich dann später eben 15 widerspiegelte, genau, dem Ganzen. Aber da halfen die beiden mir schon gewaltig. Einfach als Zuhörer, die mussten nicht irgendwelche Weisheiten von sich geben, einfach bloß ein offenes Ohr haben. Den Rest machte ich immer selber. Ich war immer schon Arbeiter und werde es auch immer bleiben.
Die alte Schwabsberger Bahn, grüner Kunststoff, ist, glaube ich, auch recht unterschiedlich gelaufen. Warum bist du da nicht zurechtgekommen? Warum hast du die nicht gemocht?
Weil ich eine Streuung hatte zwischen, glaube, 5,50 und 6,60 und sich das im Kopf einbrannte. Andere sagen zum Beispiel, die alte Staffelsteiner Bahn oder die alte Bamberger Bahn war Katastrophe, die liebte ich. Da wusste ich, was auf mich zukommt. Und da hatte ich die Motivation oder den Ehrgeiz. Es ist schon gewaltige Kopfsache, das Ganze. Wie du das einschätzt, wie du damit umgehst, machst du daraus ein Luftschloss, so wie ich mit Schwabsberg, dass alles negativ ist, dann wird das nie was werden. Klar hast du mal ein, zwei Tage oder ein, zwei Spiele, wo gut sind, aber grundsätzlich, dein Gesamtgefühl ist immer irgendwo am Rande des Negativen.
Und die Lieblingsbahn, Säbener,
ja,
war ja jahrelang dein Wohnzimmer. Warum hattest du diese Schwankungen dort nicht? War es das Training?
ja, weil ich eigentlich jede Bahn fast in- und auswendig konnte. Ich trainierte ja da zu der Zeit zweimal die Woche 300, 400 Wurf mit Betreuer, mit dem Ernstl, der damalige Chef von Altmünchen. Die haben mich geholt und der hat sich eben auch sehr um mich gekümmert, dass es bergauf geht. Der hat das Potenzial gesehen, was da drin schlummert in mir. Und ich damals mit meiner Einstellung, da haben wir schon gewaltige Schritte nach vorne gemacht in der Entwicklung.
Vorher das Kegeln angefangen hast du, aber bei der Spielvereinigung Zolling, glaube ich, wenn ich das richtig
Ganz
gelesen
genau,
habe.
ganz genau. Im zarten
Ich
Alter von 7 Jahren hatte ich die erste Kugel in der Hand. Aus Spaß. Das war noch, ich glaube, wir kamen im Fasching dazu, dass die Mama und der Papa mich da mitgenommen haben und zu mir mal gesagt haben, möchtest du mal richtig kegeln mit dem Trainer? Und dann kam mein Onkel mit dazu, der mir dann die Grundkenntnisse vermittelte. Und später kam dann der Märter Heinz mit dazu. Den kennt man auch noch von der Vollmer Kegelbahn. War jahrelang oder war eigentlich der mein Jugendtrainer schlechthin. Und so kam ich dazu dann zum Kegeln her.
Welche Ligen hast du dort dann gespielt im Erwachsenenbereich mit der Spielvereinigung?
Bezirksliga, glaube ich, war das höchste. Wir sind immer so ein bisschen hin und her gewandert. Ich wusste noch, in der Bezirksliga A stiegen wir auf mit 6 Verlustpunkten und das Jahr drauf stiegen wir wieder ab mit 4 gewonnenen Punkten. Also da haben wir alles verloren. Das war Wahnsinn. Das war das, ja. Bezirksliga Niederbayern. Ein Traum.
Ein Traum. Viele, die oben spielen, haben ja auch so ein bisschen den Traum oder wollen das irgendwie mal wieder erleben, unten zu spielen. Jetzt sprechen wir ja später über dein Karriereende oder das Ende der aktiven Zeit. Aber wäre das was für dich gewesen, weiter unten irgendwie nochmal zum Spaß was zu machen?
Nee, fehlt mir die Motivation. Ich muss mich
Okay.
mit dem Besten messen und ich wollte mich immer mit dem Besten messen und jeder, der besser war als ich, das war ein Stachel in mir und hat mich dazu getrieben, noch mehr zu machen. Das geht unten nicht. Ich habe ja durch meine Karriere habe ich immer wieder mal auch, wir hatten in Zolling oder in Freising, im Landkreis Freising, eine Kegelrunde, da wo wir 5 Mann in der Mannschaft waren oder 5 Spieler, Spielerinnen und machten nur jeder 50 Wurf. Und da kamen wir auf uralte Bahnen, die 1900, schlag mich tot, 50 oder was gebaut wurden, ne? Und darauf spielten wir noch. Und ich habe halt da auch einen Schnitt dann gehabt von 2,30 am Ende. Und da kommen dann auch eben die Stimmen hoch. Ja, was will der hier und muss der da spielen und das macht doch keinen Spaß mehr, da können wir gleich die Punkte schenken und sparen uns die Zeit und daraufhin, das wurde dann irgendwann mir zu laut, der Tenor, und dann habe ich gesagt, okay, dann lass mal das, ich muss das auch wirklich nicht mehr machen. Ich habe genügend mit dem richtigen, Entschuldigung, Jungs, mit dem richtigen Kegeln am Hut und brauche nicht auch noch die Landkreisrunde. Aber es war immer Spaß, ne? Also das war
Ja.
halt noch, der Axel kann da ein Lied davon singen mit seinen, wo ist er da? Irgendwo in Eichstätt da drüben. Spielt da also eins, der Alexander Stefan.
Alexander Stefan.
Ja, der weiß, wovon ich rede. Der Spaß an der
Irgendwas
ganzen Sache, der soll schon noch dabei sein.
mit P. Ich folge ihn auf jeden Fall auf Instagram. Ich kann es jetzt auch nicht genau sagen. Auf jeden Fall eine sehr ergiebige Bahn. Er trifft ja regelmäßig ja recht hohe
Ja,
Ergebnisse.
da sind Spezialisten am Werk. Die machen alles. Alles, was geht. Perfekte Bahn. Ich habe einmal drauf gespielt in Lederhosen. 277, glaube ich. Ja.
Verrückt. In Lederhosen.
Ja, in Lederhosen.
Wie spielt sich's in Lederhosen?
Ah, das zwickt schon gewaltig, wenn du zu tief in den Schritt reingehst.
Aber für solche Späße warst du immer zu haben, nehme ich an.
Ja, doch. Die Zeit habe ich mir genommen, weil das brauchst du selbst und das macht's ja aus, wenn du ehrlich bist. Das Kegeln über all die Zeit. Natürlich reden wir von oben, wir müssen professioneller werden und alles, aber Kegeln ist die Basis und ich will da jetzt nichts weiter hinzu kommentieren, sonst kriege ich wieder von meinen Landestrainern da die Mütze voll, wenn sie es hören und sehen. Aber ja, nein, der Spaß muss manchmal und zu gewisser Zeit immer da sein.
Spaß, ergiebige Bahnen, das Messen mit den Besten war für mich oder vermutlich war das dann auch ein Grund für den Wechsel nach München. Ich habe jetzt auch mal geguckt, Zolling, die Kegelbahn ungefähr 40 Minuten dann nach München. Also kein kleiner Schritt für dich, aber ich vermute der richtige Schritt. Wie kam es damals zustande, dass du jetzt dann in der Landeshauptstadt gekegelt hast?
Zustande kam es dazu, dass wir einfach in der Spielvereinigung in Zolling zu der Zeit viele Probleme auch hatten in der die Führung, die wir hatten, die wollte nimmer weitermachen. Die haben gesagt, sie haben ihr halbes Leben jetzt da reingearbeitet und es muss irgendwann mal gut sein und sie werden auch alt und wollen jetzt noch ein bisschen mehr Zeit mit sich haben oder für sich haben, für die Familie haben und so weiter. Und es fand sich auch nichts Gescheites. Und die Spieler gingen weg und wir waren dann bloß nur Rumpfelf, wobei ich zu der Zeit ja auch schon ein 920er Schnitt, also wir reden noch von 100-200 Wurfsystem, ja. Und hatte da die letzten 2 Jahre, 3 Jahre, wo ich in Zolling gespielt habe, 920 Schnitt. Und das war, ich wusste, es geht noch was und ich würde das eben ausprobieren wollen. Und ich sah halt auch die Zeit, die ich hatte einen Schlüssel von unserer Kegelbahn, von unserer Wirtschaft da drüben. Ich war Montag von 5 Uhr bis 8 Uhr auf der Kegelbahn. Ich war am Mittwoch von 5 Uhr bis 8 Uhr auf der Kegelbahn. Und ich war am Donnerstag nochmal von 7 Uhr bis um 9 Uhr auf der Kegelbahn. Und die Wirtshauschefin, die Uli, hat auch schon immer gesagt, Thomas, du bist bekloppt. Du hast einen an der Waffel. Warum machst du das? Kein anderer trainiert die ganze Woche, nur du stehst da alleine drauf. Habe ich gesagt, naja, mei, aber ich liebe es halt und ich denke, da geht noch was. Und das hat mich dann dazu bewogen. Das war dann wieder ein Zufall, weil jetzt mache ich gleich Schleichwerbung, sorry. Mein Cousin, der Richard, der arbeitet bei Hörmann Tore und sein Arbeitskollege war der glorreiche oder ist der glorreiche, war glaube ich der glorreiche Dietmar Gäbelein. Und so kam es dazu. Der Richard hat große Töne gespuckt, der hat da einen Cousin, der ist der beste Kegler und so weiter und der Gäbelein hat natürlich auch seinen Senf dazugegeben. Ach, das glaube ich nicht und da bin ich doch besser. Und so kam das zustande am Endeffekt, dass ich den Kontakt zu Altmünchen knüpfte. Ja, und dann war es eigentlich, ich habe da einen Stösselwerner gesehen, ich habe mit dem geredet, ich habe mit dem Dietmar geredet, mit dem Mike geredet. Dann war es für mich unglaublich schnell klar, ich muss dann nach Altmünchen, weil da kann ich mein Potenzial ausschöpfen, da kann ich die nächsten Entwicklungen machen, weil die Jungs, die haben so viel Kerben schon geschlagen und so viel Erfahrung, die sie mir da mitgeben, das kann bloß eine Win-Win-Situation werden. So ist es dann eben auch eingetreten.
Wie war die Bahn zum Zeitpunkt? Wann bist du hingewechselt?
Ich bin 2004.
2004.
2005, Saison 2004, 4, 5, glaube ich, bin ich zu Altmünchen gewechselt und wir haben noch in der woanders
nicht auf
gespielt.
Derselben,
noch nicht auf derselben.
Fasanengarten.
Genau. Die war nicht, super. Das war eine geile Bahn. Die war halt ein bisschen klein für die Zuschauer, aber die Bahn an sich war der Burner. Richtig.
Also ich weiß, dass ich einmal mit meinem Papa dort war, der damals bei PSV Franken Neustadt gespielt hat. Das müsste auch Bayernliga-Zeit gewesen sein. Mhm. Ob das jetzt in dem Jahr war, weiß ich nicht genau, aber Fasanengarten sagt mir auf jeden Fall was. Und war das 4 Bahnen, glaube ich, oder waren das mehr?
Nein, 4 Bahnen.
Im und Keller in der Mitte unten. Ein bisschen breitere Säule, oder? Das waren 2-2, glaube ich, genau. Ja. Und war recht hell von oben, kann das sein?
Genau, das war wirklich eine helle Holzdecke war drin. Viel Licht, hinten diese Stehtische, dann außen der lange Gang zur Treppe nach oben. War super, war echt super. Hat mir gut gefallen dort. Und dann haben sie gesagt, wir müssen in die Säbener. Ich glaube, wir haben 2 Jahre drin gespielt. 2 Saisons haben wir drin gespielt. Dann sind wir eben 2-mal hintereinander aufgestiegen. Und dann sind wir in die Säbener gewechselt.
Ich musste. Ist jetzt auch so relativ. Ich glaube, viele würden sich freuen, wenn sie das dürfen. Ein Punkt, die Optik, es war eine helle Bahn, die war positiv. Welche Rolle hat das bei dir gespielt?
Nie.
Gar keine. Nee. Nie gern. Also ich dachte, du hättest den Eindruck vom Gefühl her, dass du da sowas noch brauchst, dass das so die letzten Prozent sind, dass du dich wohlfühlen musst dort.
Nee. Absolut nicht. Wohlfühlen auf einer Bahn ist die Vorfreude. Die macht's aus. Wie ich da vorher gesagt habe, das ist eine reine Kopfsache, das kannst du trainieren und du kannst die Sachen ausblenden und das wollen wir ja immer vermitteln.
Der Wechsel zur Säbener. Wie war die damals, die Bahn? War sie so eine Turbobahn, wie sie jetzt ist?
Die war für damalige Verhältnisse auch schon eine Turbobahn, ja. Rosi und der Norbert haben immer überragend über Jahrzehnte diese Bahn in Schuss gehalten und präpariert. Wir haben ein Stück weit haben wir schon gebraucht, bis wir den Belag uns angepasst haben an den anderen Belag vom Fasanengarten zur Säbener. Aber der Kegelfall und ey, es ist nach wie vor ein Traum. Immer wenn ich da hinkomme, auch jetzt, wenn wir die Bayerische haben, die Deutsche dann wieder da ist und ich da unten reingehe, ich weiß, gewisse Bilder im Kopf bleiben. Ich weiß, wie ich das erste Mal da runtergegangen bin. Wir haben gegen Bamberg gespielt und der Cosmin stand da mit der TZ und hat gelesen in der TZ. Da habe ich mir gedacht, was bist denn du für ein Kauz? Aber es war herrlich, ne? Cosmin ist super. Ich mag ihn, echt. Aber das sind halt Bilder in meinem Kopf, die gehen auch jetzt 20 Jahre später, die gehen nicht raus aus dem Kopf. Die sind immer noch präsent.
Das ist schöne. Ja. Schöne Geschichten. Welche Bilder sind da noch im Kopf?
Wow. Welche Bilder sind noch über der Harald Zeitz im Slowenen-T-Shirt, Trikot. 2009 in Dettenheim, glaube ich, war das. Ja, das, wo ein bisschen zu kurz geraten ist für ihn. Dieses Bild geht nicht aus dem Kopf. Lothar, sein Gesicht mit dem Weltpokal in Augsburg.
Nicht drüber sprechen, da komme ich noch drauf.
Ja. Ja. Die Party nach dem Augsburger Weltpokal geht mir auch nicht mehr aus dem Kopf. Das hat uns mal richtig zusammengeschweißt. Das war geil. War eine tolle Geschichte. Die Fahrt zum letzten Spiel, nachdem wir aufgestiegen sind nach Wolfsburg mit Altmünchen. Nachdem wir in die erste Bundesliga aufgestiegen sind. War auch grandios. Weitere Bilder. Weltpokal in Südtirol.
Bozen.
Da habe ich, ja, mit Ankündigung habe ich gesagt, wenn ich, da haben wir ein Hotel gehabt, der wo außerhalb so einen kleinen Brunnen hatte, wo das Wasser nach oben raus schon Fontäne hatte. Bergwasser, eiskalt. Ich habe gesagt, ich setze mich da rein und spiele mit der Fontäne, wenn wir das Ding gewinnen. Wir haben es gewonnen. Ich sehe mich drin sitzen nach wie vor und ich hatte danach, glaube ich, 2 Wochen Nierenunterkühlung. Nierenentzündung. War nicht so schön, aber okay.
Ja. Aber so diese Motivation, sie jetzt ein Ziel zu setzen und das dann zu erreichen, das zieht sich so ein bisschen durch, finde ich, bei dir.
Ja, weil ich hatte kein konkretes Ziel. Ich hatte, das ist halt auch eine längere Geschichte. Ich hatte immer zu viel Kilo, auch so wie jetzt. Früher hatte ich 130 Kilo. Ne? Und ich habe dann über 2 Jahre hinweg habe ich fast 40 Kilo abgenommen durch den Sport und habe da eben in diesen 2 Jahren immer mit mir selber reflektiert, was sind eigentlich deine Säulen im Leben? Was machst du immer und was macht dir Spaß und so weiter? Und ich bin jedes Mal draufgekommen, Sport macht Spaß und Kegeln ist eins meiner Säulen. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, jetzt hast du dein Körpergewicht wieder im Griff und jetzt kannst du mal probieren, wie weit du denn kommst im Kegeln. Und das war mein Ziel. Wie weit reicht's denn überhaupt? Weil alle sagen, der schmeißt sein früher, wie ich noch ein bisschen dicker war, zwischen 15 und sagen wir mal 20 Jahren, da habe ich schon immer gehört von Außenstehenden, der schmeißt sein Talent weg, der hat nur Humbug im Kopf, hatte ich auch, aber und irgendwann ist es halt so, man nimmt es auf, man hört es, man schmeißt es wieder weg, doch es schlummert irgendwo unten und irgendwann kommt es wieder hoch. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, as far as we can get. Das war eben der Punkt. Ich hatte nie, ich möchte jetzt unbedingt Weltmeister werden, ich möchte unbedingt Deutscher Meister werden, hatte ich nicht. Soweit mich die Füße tragen, schau mal. Ja.
Die Füße haben dich auf der Säbener getragen, du bist gewachsen, du bist gereift. Du hast gesagt, ihr seid in die erste Bundesliga aufgestiegen. Für dich ging es dann auch international los. Wann war dein erster internationaler Einsatz? Kannst du dich noch erinnern?
Nee. Ja, Banja Luka, Weltmeisterschaft. Einzelweltmeisterschaft in Banja Luka. Durch Vitamin B. Da muss ich jetzt wieder erwähnen. Ich denke, Vitamin B, dass mich da die Dirnbergers da schon auch ein bisschen unterstützt und geholfen haben in ihrer Art und Weise damals. Dass sie mich mal vorgeschlagen haben. Dann kamen die glücklichen Umstände, für mich glücklichen Umstände hinzu, dass damals dieser ominöse Handschlag, ich weiß die Namen nicht mehr, ist egal, wir müssen ja keinen erwähnen. Nee. Aber da war was, dass die halbe Mannschaft oder die ganze Mannschaft nicht antreten durfte, nicht fahren durfte und Karl-Heinz Schmidt dann quasi irgendwelche Notnagel suchen musste und das war halt ich und der Schneiderwind, der jetzige Seitz-Stefan. Und so kam ich zur Nationalmannschaft. Durch Glück und natürlich muss man das ja auch selber sagen, selbst verdient. Ne? Aber ich denke, wenn es normal gelaufen wäre, hätte ich Banja Luka nicht gesehen. Weil dann hätte ich an Gerdau, an Reiser, an Buschow, an Hoffmann, an Scholler, an Zeitler und so weiter noch vor mir gehabt. An Heißler wahrscheinlich auch noch. Das waren so die Grande Nation zu der Zeit.
Alles Weggefährten. Ihr habt euch dann natürlich auch an anderer Stelle wieder getroffen und war dann auch gemeinsam eben auf der Weltmeisterschaft. Banja Luka, ich hatte mit Corinna Kastner drüber gesprochen, die ja dort dann auch Einzelweltmeisterin geworden ist, war schon ein Riesending das erwähnte Video gibt es demnächst auch mal zu sehen auf meiner Homepage. Also da könnt ihr gerne mal Augen und Ohren offen halten. Wie hast du damals diese Eishalle mit der Funk-Kickelbahn und dem Ganzen drumherum erlebt?
Ich habe es genossen. Ich habe es aufgesaugt, wie so ein trockener Schwamm, den wo du ins Wasser schmeißt. Es war alles, war. Ich musste mich emotional zusammenreißen, weil ich habe natürlich, ne, ich bin ein Fußballfan und ich sehe die Stadien, die vollen Stadien und bin dann selbst auf einer Weltmeisterschaft und denk mal, wow, und wenn ich aus den 90ern das höre von meinem Vater, von meinem Onkel, wie toll das damals war, auf einer Weltmeisterschaft zu sein, mit so vielen Leuten und alles. Und da habe ich mich unglaublich gefreut drauf. Dann kam ich da rein und das ist menschenleer, das ganze, die ganze Halle, und du hast halt einmal ein paar Schulklassen da gehabt, die wo da angefeuert haben, und ansonsten eben nur Spieler und Delegation derjenigen Verbände. Und das hat mich schon, also das war auf und ab der Gefühle. Ne? Rein keglerisch war es überragend, weil diese ganzen Spieler zu sehen, ich war ja zu der Zeit schon, ich schaue mir die Spieler gerne an, wie sie sich verhalten, wie sie spielen, wann sie ab wegbrechen, wann sie nach oben rausschießen. Gibt es da irgendwo Anhaltspunkte, wo du sowas erkennen kannst? Weil ich mir halt dachte, das ein oder andere Mal, wenn es gut geht, spiele ich gegen die, und dann muss ich mich halt auch so ein bisschen, ne, das war halt immer mein Ding. Ist halt so. Andere würden drüber lachen, ich habe mich halt da reingefuchst, ne, und habe mir gedacht, ja, das wird mir helfen. Hat mir auch geholfen, für mich persönlich, ja.
Ich glaube nicht, dass andere drüber lachen. Ich meine, das machen ja viele, sich die positiven Dinge anzugucken und eben auch aufzuschauen.
Ja, aber du musst, das ist halt sorry, dass ich dich unterbreche.
Alles gut.
Aber da kommt halt jetzt wieder mein Gedanke mit da rein. Du musst halt deine Gegner oder diese Spieler mal analysieren, wann sie negativ wegbrechen. Was da im Vorfeld passiert, bis sie dann eben zu dem Punkt kommen. Weil wenn du gegen die spielst, passiert dasselbe ja bei demjenigen wieder und wieder und wieder, weil der ändert seine Struktur nicht oder sein Raster nicht, außer es ist ein richtig guter. Und wenn du das selbst merkst, auf der Bahn, dann bist du erstens ein riesenguter Spieler, und wenn du das dann noch ausnutzen kannst, dann spielst du dich mit den Gegnern.
Lass uns da mal kurz bei dem Thema bleiben. Das finde ich jetzt sehr spannend, dass du dir die Gegner anschaust, die liest, nach diesen Momenten suchst und das Verhalten analysierst. Wann war so ein Punkt in deiner Karriere, wo dir das dann geholfen hat? Welches Duell war das? Fällt dir da gerade eins ein?
Lupo. Gegen Lupo. Ich wusste, jeder hat ihn oder war nicht glücklich, wenn er gegen ihn gespielt hat. Ich habe in meiner Zeit in Zerbst habe ich gesagt immer, Timo, du brauchst nicht überlegen, stell mich gegen ihn hin, egal ob das in Bamberg auf den alten Bahnen, auf den neuen Bahnen oder in Zerbst ist. Ich liebe es, weil er ist so ein emotionaler Spieler. Ich bin der emotionale Spieler auch gewesen. Ich habe mich auch gerne nach außen gezeigt, wenn es mir gut geht. Ne? Und wir haben uns da teilweise Matches geliefert, da wo wir uns die Zähne gezeigt haben auf der Bahn, und das war überragend. Ich liebte sowas, und genau solche Dinge sind es halt einfach. Ich wusste, bei ihm ist auch immer ein schmaler Grat zwischen dieser Happiness nach außen, aber genauso zwischen diesem Stunk nach außen. Ne? Das zeigt der halt auch. Und wenn ich da wusste ich dann für mich, Thomas, du setz dich nicht unter Druck, spiel einfach deine Gasse weiter. Je mehr Gassentreffer du jetzt hast, desto verrückter wird er da drüben. Und desto mehr dreht er durch am Rad. Und so ging halt ich immer rein. Das hat am Ende hat es zu 75% habe ich meine Spiele gegen Lupo gewonnen. wenn du alle zusammenzählst, und das gab mir dann persönlich immer recht, dass ich auf dem richtigen Weg bin.
Heißt, du wusstest, dass diese Situationen kommen, du hast sie vielleicht schon erahnt, beziehungsweise wusstest, wie du ihn dorthin bringen kannst.
Ja, jetzt kommen wir halt wieder in die mentale Sache rein, was ich halt eben auch meinen Spielern in beim BSKV versucht weiterzugeben, einen Spielplan. Du nicht einfach reingehen und sagen, schauen wir mal, wie es wird, sondern sich vorbereiten. Ja, wir fahren heute, dann heißt es wieder, ja, aber mit dem neuen System, du weißt ja nie, gegen wen du spielst. Ja, dann schau dir heute die Mannschaft an, du weißt ja, du spielst am Samstag gegen Schwabsberg. Welche Spieler sind denn da? Welche kommen denn in Frage? Ja? Welche Position spielst du meistens in deinem Verein? Das sind meistens 3, 4, 5, 6 habe ich gespielt. 1, 2 relativ selten. Also schaue ich mir heute das an, wo sie 4, 5, 6 spielen oder 3, 4, 5, 6 spielt. Und mit diesen Spielern habe ich mich immer auseinandergesetzt. Was ist das für ein Charakter? Wo habe ich denn das letzte Mal Kegeln sehen? Wie hat er sich aufgeführt oder wie hat er gespielt? Ist er gerade in einer guten Phase drin oder ist er eher mau in der Liga, in der Saison und so weiter? Das waren für mich immer Sachen. Ich habe jetzt da draus kein Hexenwerk gemacht und kein Buch geschrieben und mich nicht detailliert irgendwo versenkt, sondern ich habe es mir halt einfach grundlegend mir einen Plan erarbeitet mit potenziellen Gegnern, die wo am Samstag auf mich treffen würden. Und dann habe ich mir halt das durchgeschaut. Oder ich habe es halt durchgeschaut. Ja. Wenn ich wusste...
Viel Zeit investiert auch, Vorbereitung.
Am Anfang ja. Am Anfang war es viel Zeit. Dann hast du das ausprobiert und im Endeffekt, am Ende des Tages war das vielleicht eine halbe Stunde, was dich da an Vorbereitung am Freitag, am Donnerstag, meistens ist es am Donnerstag schon losgegangen, dass ich mich da mal drum gekümmert habe. Am Freitag dann nochmal 10, 15 Minuten intensiv und dann habe ich es beieinander gehabt, das Paket. Und das Ganze habe ich dann in meiner Vorbereitung, in meiner Aufwärmphase nochmal vom inneren Auge abgespult.
Über Banja Luka bist du dann, es war noch ein Einzelweltpokal dazwischen in Rijeka, den überspringen wir mal.
Der war gut.
Der war gut, okay. Entschuldigung.
Ja, das war mein erster Weltpokal. Mensch.
Natürlich, ja. 2000. Wir haben dann ja, mit Blick auf Zeit dachte ich, es kommen ja noch spannende Geschichten. Aber dann wie ging mir Banja Luka für dich aus?
Positiv. Für mich positiv mit einem, ja, sagenhaften Einzelfinale der Herren, der Gornik, 2 Wurf zum Ende, der eine Kegel. Ja, und er schiebt vorbei und der Kegel wackelt an und nach links und nach rechts, aber fiel nicht um. Ach, das ist Tragödie. Und dann natürlich der Nico mit seinem extrovertierten Jubel. Es tat mir echt weh, obwohl ich es dem Nico auch gegönnt habe, weil Weltmeister wird man nicht jeden Tag. Und der Nico ist ein überragender Spieler, mal ehrlich, unter uns gesagt. Ne? Was diese Sachen da außenrum machen, die gefallen einem oder gefallen einem nicht, das ist ja egal. Aber der grundsätzliche Spieler ist überragend gewesen. Es war einer der besten Spieler, den wir überhaupt mal gesehen haben. Für mich persönlich. Ja?
Du hast viele Spieler gesehen.
Ja.
Aber welche Platzierung hast du gehabt? Es war ja die Wahrscheinlichkeit da, dass ihr auch aufeinander trefft. Ich bin ehrlich, das Archiv gibt es gerade nicht.
Achtelfinale oder Viertelfinale bin ich raus. Also ich glaube, Achtelfinale bin ich raus gegen den Huber Lukas. Weil mir die Jungs aus Zolling haben mir dann geschrieben, wie kannst du gegen einen Österreicher verlieren? Habe ich gesagt, naja, hätte es mich mal angestachelt und motiviert vorher. Ja. Danach draufzuhauen, das kann ja jeder. Hey, Spaß beiseite. ja.
Huber Lukas, so. Auch so eine Personalie, die ja jetzt auch wieder sehr präsent ist,
ja, und
den Weg geht, den du gegangen bist. Ja, ja, den ja, ja. Du gegangen bist, ja. Also dann der Einzelweltpokal in Rijeka, das erste Mal, oder ein Erlebnis in Kroatien. Es gibt hier viele Verbindungen. Wahnsinn. Ja. Sehr erfolgreich für dich. Auch wieder so eine Phase, wo es in Deutschland um vieles ging, aber eher weniger um Leistungssport, sondern Nebenschauplätze. Jetzt hast du viel über Kopf gesprochen. Dass dich das nicht belastet hat, nehme ich an, weil du ja erfolgreich warst. Wie konntest du das ausblenden? Wie bist du mit dem Thema damals umgegangen?
Einfach, weil zu dem Zeitpunkt habe ich mich noch nicht so intensiv darum gekümmert oder war es nicht so interessant noch, dass ich wusste, wer spielt da, was hat der für Historie, wie viel hat der schon gewonnen, was spielt denn der da? Und Kish Norbert, Halbfinale, habe ich gespielt gegen ihn damals. Ich wusste nicht, wer da neben mir stand, ganz ehrlich. Die haben zwar gesagt, oh, der spielt gegen Kish. Da haben wir gedacht, was soll der? Der geht zum Duschen. 10 Minuten vorm Spiel geht der warm duschen. Habe ich gesagt, wenn das seine Aufwärmphase ist, habe ich gesagt, der kann ja nichts treffen. Ja, den habe ich nackt unter der Dusche gesehen, wie ich mich umgezogen habe. Ist der beim Duschen? Das gibt es doch nicht. Aber okay, das ist halt sein Ding gewesen. Und ja, ich bin ins Finale gekommen. Ich habe mich danach geduscht.
Wobei das Duschen noch gedauert hat, oder? Also es war ja Halbfinale und Finale an einem Tag. Wann hast du geduscht?
Ja, danach.
Danach, nach dem Finale.
Ja.
Wir sprechen über die WM 2009 gerade. Haben jetzt Reika doch übersprungen. Bleiben wir doch mal 2009, Heim-WM, Dettenheim, für viele ein Riesending. Es war meine erste Weltmeisterschaft vor Ort. Ich glaube, ich habe das jetzt im Podcast auch schon zehnmal gesagt. Welche Emotionen kommen da hoch bei dir?
Viele. Das war richtig geil, weil sich das, wie soll ich sagen, es hat mich schon innerlich sehr stolz gemacht, dass ich da spielen durfte, weil es halt in Deutschland war, weil meine Jungs da waren. Die haben ja sogar in Dettenheim, glaube ich, sogar gespielt, der ein oder andere für diese freie Mannschaft. Ich glaube, dass da zwei Spieler, der Hubert und der Sascha, haben da gespielt, spielen dürfen, ja, um das Ganze aufzufüllen. Und die, das waren Zuschauerränge, das war kompakt, ja, das waren, wie viele Zuschauer waren das, 600, 800, vielleicht mal 1000, aber das war diese Stimmung und dieses Kribbeln, was da überschwappt, dieser Spirit, was da überschwappt auf dich, wenn du das noch kanalisieren kannst, ich konnte es zu der Zeit nicht, ich war da einfach overwhelmed of emotions, überwältigt mit den ganzen Gefühlen. Wenn ich das damals noch kanalisieren hätte können, wie ich es ein paar Jahre später konnte, dann wäre es super. Aber grundsätzlich war die WM okay, gut, tolle Erinnerungen, aber auch ein fader Beigeschmack, weil wir eben unsere Funktionäre alles dafür taten, dass es beschissen ist. Auf Deutsch gesagt. Da hat ein Präsident, das war für mich Wahnsinn, hat da Aussagen getätigt zur Mannschaft nur kurz vorher, dass dieses, ja, ich lasse es. Ja. Das müssen wir nicht mehr warm kochen.
Müssen wir nicht mehr warm kochen. Ein Präsident, der damals auch aus München gekommen ist.
Ja.
Ich erinnere mich auch, dass er sehr, sehr oft und sehr lang da gesessen hat und zugeguckt hat. Das ist das, was ich wahrgenommen habe. Aber bleiben wir beim Positiven. Ich würde jetzt mal behaupten, in der Zeit, ohne jetzt genau zu wissen, wann das Thema mit dem Wechsel anfing, in der Zeit gab es bei dir auch andere Gedanken im Kopf. Wir wissen, dass du ab 2009 nach Zerbst oder ab 2009 regelmäßig nach Zerbst gefahren bist, dass du dorthin gewechselt bist von Altmünchen. Was viele nicht wissen und ich auch nicht wusste, dass du dir fast 200 Kilometer hättest sparen können.
Ja.
Erzähl ja. mal, bitte.
Zu der Zeit kam die Daniela zu mir und hat mich gefragt, wie es denn ausschaut, ob ich mir das vorstellen könnte, in Bamberg zu spielen. Weil die Karriere ja doch sehr steil und plötzlich kam bei mir, ne, mit dem Wechsel von Altmünchen. Ich glaube, ich habe ja jede Saison mein Schnitt um 30 Kegel nach oben geschraubt und kam am Ende bei 1050 Schnitt an oder 1045 Schnitt an in der Säbener. Und ja, war dann eben deutscher Einzel-Vizemeister in diesem Jahr. Und dann habe ich gesagt, okay, wir können gerne reden. Dann kam der Knut und die Dani kamen runter nach München gefahren. Wir trafen uns im Hofbräu. Müsste es Hofbräu gewesen sein. Und haben da halt ein bisschen geredet und sie wollten einfach Zerbst angreifen und wollten da gute Mannschaft wieder aufbauen. Das hat sich alles super angehört. Ich wusste auch, dass welche Spieler da drin waren zu der Zeit, wir dazu noch, und hab dann zugesagt. Habe ihnen mein Wort gegeben, habe ich gesagt, okay, nächste Saison spiele ich in Bamberg. Das war im Oktober.
2008.
Oktober 2008 war das, genau. Ja, dann war alles happy. Wir gingen voneinander und ich hatte einen Knoten im Bauch. 3 Wochen, 4 Wochen vergingen. Der Knoten löst sich nicht. Ich hatte immer so ein mulmiges Gefühl gehabt und daraufhin wusste ich, oh, das war keine gute Idee von mir, was ich da machte. Und daraufhin habe ich, weil ich ja eben auch von der Nationalmannschaft Banja Luka schon die Telefonnummer vom Günther hatte und vom Timo hatte.
Günther Doleschel.
Doleschel und Timo Hoffmann, habe ich dann bloß eine SMS geschrieben. Also, falls ihr, genau, da habe ich, ich glaube, ich habe zum Team oder zum Kunden, das weiß ich jetzt wieder nicht mehr genau, wen ich da zuerst angeschrieben habe, habe ich gesagt, also falls ihr mit dem Gedanken spielt, mich nach Zerbst zu holen, dann solltet ihr euch beeilen. Oder solltet ihr euch melden. Ich glaube, das hat keine 2 Tage gedauert, dann kam schon was zurück, ja, wann können wir uns denn treffen? Und dann sind beide zu mir nach Zolling gekommen, haben mit mir geredet. Ich habe es ihnen nochmal so klar gesagt, habe ich gesagt, ey, ich habe denen mein Wort gegeben. Ja, also wenn ich nach Zerbst wechseln würde, habe ich gesagt, muss ich mein Wort brechen. Das, wo ich noch nie gemacht habe, das, wo mir wirklich schwer fallen wird. Aber gleichzeitig habe ich auch so einen Knoten im Bauch und das schon über Wochen jetzt. Und der will nicht weniger werden und das tut. Ich muss was ändern, damit es wieder besser wird. Und so kam er dann eben dazu. Ich habe dann kurz vor Weihnachten, oder es war schon im Dezember, glaube ich, habe ich zum Knut und zur Dani gesagt, ey, ich weiß, ich habe euch mein Wort gegeben und es zählt eigentlich wie ein Handschlag bei mir. Ich habe das vorher eben noch nie, ich habe da ein bisschen rumgeeiert und alles drum und dran, wie ich es jetzt auch schon wieder mache, weil es mir echt schwerfällt, weil es ist ein Unding. Und hab ihn dann abgesagt. Und hab gesagt, ich komme nicht, braucht's nichts weiter vorbereiten, kümmert euch um andere Spieler, ich wechsle nicht nach Bamberg. Und so kam dann der Wechsel zu Zerbst zustande. Ne? Der Knut hat dann, ich glaube, er hat 2 Jahre, 3 Jahre hat der kein Wort mit mir geredet, was auch verständlich und nachvollziehbar ist. Die Dani, da ging es dann schon wieder ein bisschen besser, weil wir halt auch von Spielerseite her öfters zusammenkamen mit der Nationalmannschaft. Aber beim Knut, der Stachel saß schon tief. Das tut mir bis heute ein bisschen leid, dass das alles so ausging. Ja.
Aber der Knoten im Bauch.
Der ging auf.
Respekt zu beiden Schritten. Zum einen das Wort jetzt mehr oder weniger zu brechen, das merkt man dir gerade an, dass es dir schwerfällt, ja. Aber auch eine SMS zu schreiben und zu fragen. Gab es da vorher schon mal Anzeichen oder Hinweise, dass da Interesse
war? Nix. Nein. Da bin ich so, Gott sei Dank, befreit und eher wie ein Nein oder Absage kann es ja nicht geben. Mehr wie Thomas, geh zu Bamberg, wir brauchen dich nicht. Ja. Mehr kommt er nicht zurück oder hätte nicht zurückkommen können. Ja. Das wäre kein Weltuntergang gewesen. Ja.
Aber für dich ging es dann eben nach Zerbst in die damals ja schon große Welt und die hat sich ja in der Zeit, in der du dort warst, auch sehr viel weiterentwickelt, du dich auch weiterentwickelt. Es gab damals auch eine sehr coole Internetseite von Oliver Scholler, die übrigens immer noch aufrufbar ist, wo man dich auch noch findet, wo dabei steht. Vorbilder Oliver. Das habe ich mit so vielen Themen. Tom Diary gab es auch mal, genau. Du vor der Kamera, der quasi von Spielen berichtet. Es gab, glaube ich, nicht viele viele
Videos. Wir fanden Videos, die Zeit aber, einfach nicht, dass man das Ganze aufbereitet und das regelmäßig hochlädt. Das wäre schön gewesen. Der Olli hätte es gerne fortgeführt, ich hätte es gerne fortgeführt, aber nee. Ja.
Ich habe dann doch viel ausgenommen. Worauf ich hinaus möchte, sind die Vorbilder. Da steht nämlich drin, Oliver Scholler, okay, hast du vorhin schon gesagt, aber auch Norbert Kiss. War das nach dem 2009, dass du gesagt hast, okay, ist mein Vorbild wegen dem Duschen oder woher kam das?
Ja, ich liebe es. Nein, der Norbert hat diese, er ist halt das Gegenteil von mir gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht half ihm das. Er war halt fast emotionslos, ne? Kann man so sagen, ja. Wenn man den Kegeln sieht. Das sah immer gleich aus. Und keine Regung, ob der 4 oder 5 Neuner in Folge gespielt hat oder ja. Und das hat mich beeindruckt, wie man sich emotional, gefühlstechnisch dermaßen kontrollieren kann, dass es nach außen nicht so wirkt. Dass man angespannt ist und wie auch immer. Und sich positiv freut. Und er hat das verkörpert in meinen Augen. Und deswegen, und er hat auch einen großen Erfolg gehabt. Und er war mitunter derjenige, der Savarko am ehesten die Stirn bot zu der Zeit. Und dann kam lange nichts. Der ein oder andere vielleicht mal an einem Tag, guten Tag, aber der Norbert hat das halt kontinuierlich auch gezeigt. Und ja, aufgrund dessen hat sich das so entwickelt, ja.
Wie war das Ankommen für dich ins Herbst?
Ja, dort prallten zwei Welten aufeinander. Ich als Bayer und auch im tiefen Osten drüben. Die anderen haben nicht recht viel Vorarbeit geleistet, wenn ich ehrlich bin. Kein Hoffmann und kein Zeitler, nix. Das musste alles ich angehen. Ja. Das. Ich meine, ich habe ja lange nicht gespielt da drin. Ich war immer auf der Ersatzbank die ersten ein, zwei Jahre. Habe ich lange gebraucht, um mir dieses Spielsystem anzueignen, um mich selber zurechtzufinden. Entschuldige, ich muss kurz was trinken.
Ja.
Was ich fast hätte sagen müssen, ist, Liebe auf den ersten Blick waren die Zuschauer und ich. Ich habe mich super gern mit ihnen unterhalten. Ich hab auch super Feedback von ihnen bekommen. Also diese Charaktere da drüben waren oder in Zerbst, die es auch bis heute noch gibt. Ich hoffe, dass der eine oder andere immer noch da ist. Auch von unseren Ultra-Fans. An dieser Stelle viele Grüße. Gell? Omi, auch du, viele Grüße. Das war für mich eigentlich schon gleich die Anfangszeit Liebe auf den ersten Blick, auch wenn es beim Kegeln nicht so funktioniert hat.
Ja. Wie sehr schmerzt da der Abschied in einer abgebrochenen Corona-Saison?
Der hat schwer wehgetan, ja. es kam halt dazu, dass die Anna schwanger war. Das ist, hat vielleicht einen Grund mehr dann dazu beigetragen. Der andere Grund war eben, dass ich meine Füße einfach kaputt waren, meine Knie. Ich war beim Radiologen, der hat mich mit großen Augen angeschaut, hat gesagt, Herr Schneider, also entweder hören Sie auf zum Kegeln oder wir unterhalten uns jetzt über künstliches Knie. Da habe ich gesagt, Kamerad, Schnürsel. Da habe ich gesagt, ich habe Kinder, das zweite ist im Kommen. Habe ich gesagt, ich hau mir da kein künstliches Knie rein. Habe ich gesagt, die brauchen mich noch. Ne? Und ja, das war echt, echt schwer. Ich habe auch viele Tränen vergossen am Tag des Abschiedes. Das war heftig. Ja. War keine einfache Geschichte.
Da kamen wahrscheinlich viele Erinnerungen auch wieder hoch, viele Emotionen, die du in diesen, es waren dann 11 Jahre Zerbst, erlebt hast. Du hast gesagt, dass du am Anfang dir schwer getan hast, viel Ersatzbank warst, wenig Spiele gemacht hast. Der Weltpokal 2011 in Augsburg. War das so ein Durchbruch auch für dich?
Ja, weil ich da auf einer schweren Bahn gute Ergebnisse spielen konnte und mich eben der Mannschaft da einbringen konnte. Ich meine, hallo, wir unterhalten uns da zu der Zeit über Zerbst, ne? Ich hatte da den Thorsten Reiser, ich hatte den Gerdau Markus, ich hatte den Zeitler Jürgen, ich hatte den Timo, ich hatte den Sven Drenkler, ich selber und noch zwei andere, ne? Also, wer waren das eigentlich noch? Sakrati.
Ich habe jetzt auch überlegt und gehofft, du erzählst alle.
Ja.
Boris
Benedikt war noch dabei und Schondelmeier Axel.
Der kam dann auch, ja.
Ja. Kam der nach also, mir? Ach, ich weiß es schon.
Boris Benedikt war von 2007 bis 2010 und ab 2012 wieder. Und Axel, aber.
Macht nichts.
Beim Weltpokal geben, auf jeden Fall, Robert Heidrich war noch dabei.
Ja, wir geben auf jeden Fall den Zuschauern jetzt ein bisschen Stoff zum Nachgrübeln und selber suchen.
Gell? Gute Sinne, sucht cool. Mal. Genau.
ja, und da ist es natürlich nicht einfach, sich durchzusetzen. Ne? Ja. Aber ich wusste eben um meine Qualitäten. Der Hoffmann sah diese Qualitäten dann Gott sei Dank auch. Und am Ende des Tages hatten wir ja ein super Gespann. Ob das ich und der Hoffmann oder ich und der Boris hinten drauf waren. Aber wie gesagt, der Knackpunkt kam erst zu dem Weltpokal 2011 in Augsburg. Was dazu beitrug, dass ich den Herrn Lothar immer noch als Bild vor meinem Auge habe. Der war käsebleich. Ja, käsebleich. Da habe ich gemeint, ich brauche jetzt gleich ein Defi, damit wir ihn wieder mal hochpumpen, ne? Dass da die Pumpe wieder losgeht.
Ja.
Ach, der hat heute noch den Sockel und den
Deckel, oder?
Deckel hat er im Schubladen drin.
Vom Weltpokal,
denn? Vom Weltpokal, weil die Mitte ist ja bekanntlich über Bahn 3 und 4 verstreut, am Boden gelandet. Der war locker. Der Kleber war nicht fest, habe ich gesagt. Das stimmt auch. Weil beim dritten Mal nach oben, das war nicht die Decke, sondern der ist vorher schon rausgeschlittert. Das war ein Materialfehler, ich sag's euch.
Materialfehler, so wichtig beim Kegeln, das Material.
Ja. Und unsere Medaillen und unsere Pokale sind ja von allerhöchster Qualität, ne? Also das muss man schon einmal dazu sagen.
Also für die es jetzt noch nicht kapiert haben und die Geschichte nicht kennen, ihr könnt jetzt googeln, ihr findet es online, zumindest in Textform, dass du den Pokal in die Höhe gereckt hast und der den direkten Weg nach unten gefunden hat und dann eben, weil es ein Glaspokal war.
1000 Scherben.
1000 Scherben.
Ja, also von einem kamst du einen. Oh. Wunderbar, alles still. Dann fing irgendwann mal einer an zu lachen und dann lachte jeder und das trug mich bis heute eigentlich. Ich finde heute noch, ich war jetzt letztes Jahr oder vor 2 Jahren auf der WM kurz in Varaždin. Und selbst da haben sie mich noch gefragt, wie denn das war, wie denn das zustande kam.
Wichtiger ist, hast du wirklich am Tag danach zum Telefon gegriffen, wie es im Artikel steht?
Da bist ja, du namentlich zitiert. Ich habe dann tatsächlich, weil Lothar hat mir das auf den Weg gegeben, Thomas, wir fahren da zurück und auf dem Weg nach Hause ist dieser Pokal wieder ganz und wir kaufen da einen oder wie auch immer. Wir ersetzen den, weil der muss ja in unserer Vitrine im VIP-Raum oben in Zerbst. Und so ging das dann. Aber es...
Ja, schöne Geschichten auf jeden Fall. Danke, dass du sie uns erzählst.
Gerne.
Wir springen nach Speichersdorf. Wir bleiben in Deutschland. Gefühlt ist das deutsche Kegelbahnen für dich auch ein gutes Pflaster. Bayerische Augsburg, Speichersdorf. Auch eine Weltmeisterschaft, die als eine der positivsten in die Geschichte eingegangen ist. Auch eine, wo es traumhafte Videos gibt. Vielen Dank an Mario Dahmen, der da zum richtigen Zeitpunkt immer wieder die Kamera drauf gehalten hat. Ja. Und auch vielen Dank an dich, der da echt was geliefert hat, was man halt auch festhalten kann.
Ja, also.
Es war mit Ansage zum Teil, aber erzähl bitte mal.
Nee, das kam, sowas kommt zustande, wenn das ganze Team cool zusammenhält und funktioniert. Ne? Wenn auch der Platz 7, 8 für diese Saison oder für diese WM auch Platz 9 das Persönliche in den Hintergrund stellt, dann kommt sowas zustande. Und in all diesen Jahren haben wir das da geschafft, sonst nicht. Ganz knallhart gesagt. Die Jungs, die 2015 dabei waren, die haben das selber auch, da kannst du, ich bin mir hundertprozentig überzeugt, du kannst jetzt noch jeden fragen und die werden dir das Gleiche antworten. Der Team Spirit war sowas von gewaltig gut. Und du siehst es ja auch, nicht umsonst spielt der kleine Kehl überragend wie ein
Timo.
Timo Hehl, ja. Überragend. Der Seitzi, überragend. Nur gegen Ungarn, allein das Halbfinale gegen Ungarn, was der Seitzi da doch gerissen hat, der hat uns am Leben gehalten, der Bursch. Ja? Auch wenn er danach seine Probleme bekommen hat. Aber zu dem Zeitpunkt hat es funktioniert. Und jeder hatte seine Position und seine Rolle angenommen in dem Team. Und um das geht es. Auch für die Zukunft hier draußen, da draußen. An all die Kleinen, all die Jungen, die Jungnationalspieler und alles, ja, nicht die Nase da oben haben, ja. Die Position und die Rolle im Team. Ordnet euch unter. Verdammt nochmal. Und ja, das war super. Ehrlich war, von Anfang bis Ende, was die Speichersdorfer da überhaupt aufgestellt haben, sucht seinesgleichen. Also zwischen 2009 Dettenheim und jetzt, da kam auch das 2017er Dettenheim nicht dran. Keine Chance. Also das Speichersdorf, was der gute Organisator, der gute Mensch ist ja leider gestorben. Mhm. Nichtsdestotrotz, ich denke, dass ohne ihn da das Ganze auch nicht zustande gekommen wäre, ohne seinen Ehrgeiz, ohne seine Verrücktheit. Im positiven Sinne natürlich.
Ja.
Und der Erfolg ist ja, kann man ja immer noch, ich google es bis heute noch. Also ganz ehrlich, wenn jemand fragt, hey Thomas, was sind Kegeln? Kann man damit Kegeln, bitte? Das machen wir im Wirtshaus beim Schnitzel und bei Pommes. Da habe ich gesagt, hey, klick. Danke, Mario. Ja? Das ist immer noch die Vorführung, habe ich gesagt. Da 45 Minuten, schaut es euch an. Ja. Das ist das Spiel des Jahrhunderts.
Und du mittendrin. Ich habe im Vorfeld der Weltmeisterschaft jetzt in Ungarn ein paar Personen gefragt, unter anderem eben, Olli Scholler, der von seiner ersten WM, in dem Fall als erste WM mit einer Verantwortung für eine Mannschaft, der war ja damals im Prinzip Cheftrainer, nicht Cheftrainer, Nationaltrainer, Männer, nachdem Timo ja eher als Spieler dorthin gefahren ist. Er hat sich große Sorgen gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viel er, ob er schlecht geschlafen hat, aber du hast gesagt, du spielst Bestleistung. War das, glaube ich, Halbfinale, oder?
Ja, das war kurz vorm Frühstück.
Kurz vorm Frühstück.
Oder nach dem Frühstück, glaube ich. Wir saßen kurz zusammen, bevor wir auf die Zimmer gingen, und dann haben wir die Broschüre durchgelesen und da war meine Bestleistung waren 600 und ein paar 80 drin. Da habe ich gesagt, schau hin, die Broschüre hat einen Fehler, Olli. Ganz klar, dann schaut er mich an, was Schneider, was willst du denn jetzt schon wieder? Es ist noch früher morgen. Habe ich gesagt, naja, meine Bestleistung stimmt nicht. Wie, was, meine Bestleistung? Ich habe gesagt, du wirst das sehen, die stimmt nicht. Das ist ein Fehler. Komm, Tom, lass deinen Quatsch, lass mich in Ruhe. Ja, so ging's los, ja, mit Ansage Bestleistung. Mhm. Dass natürlich so eng wird, ja, trug dazu bei zur Bestleistung bei mir, kann man so sagen. Ja, wenn es schon durch gewesen wäre, das Spiel, hätte ich es nicht geschafft. Dann wären die Gedanken wieder irgendwo verloren gegangen.
Wieder Ungarn, wie 2009. Ja. Bin mal auf dieses Jahr gespannt, was da so kommt.
Boah, da bin ich ja gespannt, ja.
Ja, das wird spannend. Wenn ihr die Podcast-Episode hört, dann wisst ihr das schon, aber wir wissen es natürlich noch nicht. Ein Meilenstein in Zerbst, den ich nochmal rausgreifen möchte, der zu guten Ergebnissen und Bestleistung passt, war das Spiel 2019. Du hast den Bahnrekord quasi zurück zu einem Zerbster Spieler geholt. Damals noch die alte Bahn, alte Funkplatte, blaue, nicht alt, aber blaue Funkplatte. Ja, ja. 714. Wie wichtig sind dir solche Ergebnisse gewesen, solche Spiele?
Das Wichtigste war, dass ich unabhängig von der Zahl, von der Nummer, das ist wirklich die Art und Weise. Ne? Wir alle versuchen ja, oder der grundsätzliche Gedanke ist doch, so oft wie möglich deinen, für dich persönlich, den perfekten Wurf zu schaffen. Und der Körper gibt dir das Feedback, dass das passte. Und auf das hingesteuert, weil wir sind halt alle Menschen und wir schaffen es nicht. Aber da hingesteuert, so oft wie möglich den Wurf optimal zu machen, das muss doch aller unser Ziel sein. Und dann kommt ja das Ergebnis von alleine. Weil dann triffst du immer die Gasse, dann ballert es da vorne ja auch. Und das ist für mich eigentlich das, wo ich am meisten davon zerre. Nicht vom Ergebnis an sich, weil wir spielen da oben in Zerbst und das kann ja die Woche drauf, kann der wieder weg sein. Ja, jetzt mit dem Wilke oder wer hat ihn jetzt inne? Ich weiß es nicht. Oder der Weißmanu mit 27, 25. Ja, es hat halt ein paar Monate jetzt gedauert und nicht eine Woche bloß. Aber ja, das mir gibt's mehr, dass diese Zeit, die wir alle investieren, jeder für sich, diese Zeit und diesen Schweiß und diesen das Ganze, was du da für dich persönlich, für diesen Wurf und für das Kegeln investierst, sind diese Augenblicke, die es dir zurückgeben. Und wenn du das erkennst, dann ist es überragend, dann macht es ja wieder Spaß. Dann können wir wieder von Spaß reden. Alles andere ist harte Arbeit.
Ich will noch kurz mal, ich hatte ja gesagt, dass das für mich so ein Fan-Moment ist, weil du damals, ich war unheimlich beeindruckt von deiner Bewegung. Wir sind ähnlich groß, ich weiß nicht, 1,90, 95,
ja.
Wie groß
du bist? Ich bin 87. Ja, 87 steht ja. Im Ding drin, ja. Also ja. Muss es so sein.
Also für die Kraft, die Wirkung, die du aufgrund der Körpergröße, aufgrund auch der Spannweite, die du hast, mitbringst, und dann hattest du immer so einen eleganten Anlauf. Also kraftvoll, aber trotzdem ruhig. Und Also, ich war da immer begeistert, bin ich
ehrlich. Danke. Ich nicht.
Ja, es sah nach harter Arbeit aus, das auch so durchhalten zu können. Also, ich glaube, an deiner Stelle, ich wäre irgendwann gerannt oder wäre reingefallen. Also, das zu halten und konstant, das, glaube ich, kann man hoch anrechnen, ja.
Ich hatte halt Gott sei Dank viele gute Trainer. Nicht viele gute Trainer. Eigentlich der Bayern-Kader und mein Heimtrainer, die waren halt einfach die Besten. Ne? Der Merta Heinz und mein Onkel zu Hause und der Aulbach und eigentlich der Walter Wenzel. Mehr der auf seine Art und Weise war der perfekt für mich. Der hat mich da getriezt und getrieben und das brauchte ich auch. Ne? Als junger Pimpf da, nur Flusen im Kopf, der hat uns schon die Richtung vorgegeben und gezeigt, wo wir hinlaufen sollen. Ne? Ja, das war halt mein Glück, mehr oder weniger.
Du hast damals, bevor du dann Zerbst verlassen hast, du hast den Grund schon gesagt, auch habt euer zweites Kind erwartet. Du hast da schon in Hallbergmoos trainiert, ist ja bei dir relativ nah, es war zum damaligen Zeitpunkt die gleiche Platte, die gleiche Bahn, also perfekte Bedingungen, auch hier wieder eine schöne, helle Bahn. Und hast dann für dich
entschieden. Die Bahn an sich war grausig.
Aber eine gute Trainingsbahn, würde ich sagen.
Ja, das schon.
Ja. Und bist dann eben dorthin, du kanntest zum damaligen Zeitpunkt, zumindest steht so bei Merkur, auch den Abteilungsleiter sehr gut. Ihr wart, glaube ich, befreundet. Ja. Und hast dann eben in Hallbergmoos zugesagt, die damals auf dem Weg in die erste Liga waren. Ja. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die mit dir dann schon erste Liga waren oder ob das noch da auf die Aufstiegssaison war. Aber zumindest Bundesliga.
Ja,
Bundesliga, ja. Und
die waren schon in der Bundesliga, die sind aufgestiegen.
Ja, ja, also wir müssen ja nicht um den heißen Brei rumreden. Wie blickst du heute auf die Zeit zurück?
Auch gut. Also auch wenn wir uns mal in einer anderen Art und Weise getrennt haben und da die Fetzen geflogen sind, wie wir uns getrennt haben. Das Leben ist doch nicht nur Ponyhof, sagen wir mal ehrlich. Und wenn es vielleicht, was ich im Nachhinein denke, ist halt einfach die Art, was Hallbergmoos, die Chefs sich vorgestellt haben, wie ich gekommen bin und was ich am Ende des Tages gewesen bin, das hat halt nicht zusammengepasst. Die haben halt andere Vorstellungen gehabt von mir, wie ich da komme. Ich hätte da kommen müssen als Spieler. So haben sie mich gesehen, als Spieler. Und ich konnte halt zu der Zeit nicht mehr, weil ich eine Knie-OP hatte, dann die zweite 6 Monate später. Und danach, von dem habe ich mich nicht mehr erholt. Und der innere Antrieb, die Priorität hat sich auch gewaltig verschoben mit dem zweiten Kind nochmal. Ja, hat sich ja mit dem ersten schon verschoben. Und das waren halt auch viele weiche Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass es am Ende des Tages und einfach nicht kommuniziert, schlechte Kommunikation von meiner Seite, von deren Seite, das hat halt nicht wirklich dann mehr gepasst. Und deswegen bin ich aber jetzt halt keinem irgendwo wütend oder immer noch groß verärgert und so weiter. Die Sache ist aus der Welt, ist ja jetzt schon 3 Jahre her. Und so ist es. Ich habe auch erst vor kurzem habe ich wieder mit dem zweiten Vorstand da geredet, telefoniert, wie es mir geht, wie es ihm geht, wie es in Hallbergmoos so weitergeht und so fort. Also der Kontakt ist ja da, der ist ja. Es ist alles in Ordnung. Nur zu der Zeit war es halt ja schwierig, weil ich erstens, das ist jetzt rein meine Gedanken und meine Sichtweise. Ich habe zu Beginn gesagt, Kegeln ist immer eine Säule gewesen in meinem Leben und war und ist auch immer eine Säule. Mit dem Weggang aus Zerbst zu Halbergmoos bröckelte diese Säule schon. Ne? Das war schon ein gewaltiger Schritt für mich. Danach 1,5 Jahre versucht, zurückzukommen nach den OPs, ohne Erfolg. Da ist es nicht nur gebröckelt, ne? Da ist die Säule schon mal richtig umgeknallt. Und für mich dann das war für mich persönlich dann eben auch, erst einmal muss ich damit selbst zurechtkommen. Ja? Und mich selbst wieder finden, was will ich denn dann weitermachen? Wo soll denn die Reise hingehen? Und da sah ich halt in Halbergmoos, das haben sie, glaube ich, bis heute immer noch. Ich bin jetzt ein paar Jahre raus, von daher, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich da wirklich auch reingesehen habe, was da an Potenzial steckt in diesem Verein, ja, wenn du das vernünftig ordnest, was da kommen könnte, ich denke, das ist nach wie vor so. Und da habe ich mich halt dahingehend gesehen, als Rolle eines Teammanagers, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich schaue mir die Spiele an, ich stelle die Mannschaft auf, ich nehme das ganze Sportliche unter meine Fittiche und den Rest müssen die anderen außenrum noch machen. Und beim Sportlichen schaue ich halt mit der Mannschaft, dass wir vorankommen und die Ziele weiterverfolgen. So hätte ich mir vorgestellt, ja.
Stattdessen ging es für dich, für deine Familie dann, wir wissen es, nach Kroatien.
Ja.
Was war der Grund für diesen Umzug?
Da hat auch wieder vieles eingespielt. Wir haben ja fast vier Jahre in Deutschland gewohnt. In Pfaffenhofen an der Ilm, eine unglaublich schöne familiäre Stadt. Super. Ist empfehlenswert für jemanden, der wo was sucht. Da drin ist toll. Auf jeden Fall ist die Corona-Zeit gekommen. Die Anna war herüben. Es ging nicht so richtig. Der Anschluss und so weiter in die Gesellschaft einbinden war schwierig in der Corona-Zeit. Wir saßen ja alle, jeder bloß zu Hause. Ne? Dann kam das zweite Kind, das auch in Deutschland geboren ist, die Aria, zur Welt. Und das alles in Corona-Umständen. Und ich sah halt meine Frau, die eine wunderschöne, du kannst das vergleichen wie eine wunderschöne Blume, die wo halt dann kein Wasser mehr bekommen hat und der Kopf senkte sich langsam immer mehr. Und das war halt nicht mehr meine Anna, so wie ich sie kennengelernt habe. Daraufhin haben wir halt uns zusammengesessen und dann hat sie gesagt, sie würde gerne zurück zu ihrer Familie. Habe ich gesagt, okay, nimm die Kinder, du gehst zurück und ich arbeite noch, wir probieren es jetzt so, dass ich pendel. Das habe ich dann 2 Jahre gemacht. Ich bin dann Sonntag in den Flieger gestiegen und nach München geflogen, habe Montag, Dienstag, Mittwoch, manchmal auch Donnerstag da in Deutschland gearbeitet und bin dann wieder zurückgeflogen. Und auf Dauer war das einfach nichts für die Kinder. Die Große hat da jedes Wochenende geweint und jetzt musst du schon wieder weg und Deutschland und blöde Arbeit und warum bleibt der Papa nicht hier und die ganzen Fragen, weil sie es halt nicht verstanden hat. Das Ding war 3, 4, 5 Jahre alt, ne? Und dann hat der Papa eben gesagt, okay, der Papa verspricht dir, sobald ich eine Arbeit gefunden habe und wenn du zur Schule gehst, dann wird der Papa immer da sein. Und aufgrund dessen habe ich mich halt dann beworben. Bin zu meiner Firma hin, habe das gesagt, so und so schaut's aus. Wenn ihr mir das nicht geben könnt, dann werde ich mich umsehen und mich bewerben. Wir hatten keine Niederlassung oder kein Büro, nichts in Kroatien unten, also ging das rein rechtlich auch nicht. Und von dem Punkt an bin ich jetzt runter. Und es ist alles gut.
Das ist das Wichtigste.
Und Happy End.
Happy End. Ich schmeiße jetzt meine restlichen Fragen über Bord. Eine will ich dir noch stellen. Ich bin dir aber unheimlich dankbar für dieses offene Gespräch.
Ich habe so viel geklabert.
Aber das ist der Grund, warum ich das tue, damit Menschen wie du uns alle daran teilhaben lassen können, warum du dort warst, wo du warst, warum du jetzt dort bist, wo du bist. Und vor allem, man kann extrem viel rauslernen. Ich glaube, das hast du die Rolle des Landestrainers auch hier hervorragend ausgefüllt. Ich bin sehr traurig, dass für mich das Kapitel beendet ist. Und vor allem, ich dich nicht als Landestrainer erleben durfte.
Sei mal froh drum.
Nee, aber natürlich, die Personen, die während meiner Zeit dort waren, waren auch überragend, sehr wertvoll. An der Stelle herzlichen Glückwunsch noch Jürgen Leitner zum Trainer des Jahres, ja, im DKB im Leistungsbereich.
Das, solchen Ikonen und Legenden darf ich zusammenarbeiten.
Das denken die anderen bestimmt auch über dich. Eine abschließende Frage habe ich noch. Auch da sind wir uns recht ähnlich. Wie lange haben deine Kegelschuhe gehalten?
Ich habe jedes Jahr neue gebraucht. Und ich habe mir, hab mir keine anderen Kegelschuhe, also keinen Typen, es war immer derselbe, immer der Evo Speed 2.
Du hast den Schuh hinter dir hergezogen, also den linken Fuß, glaube ich, dritte Schritt, den rechten im dritten Schritt, genau. Und entsprechend war die Fußkappe vorne kaputt.
Ja, nach jeder Saison mindestens nach jeder Saison. Eigentlich ist es ein bisschen kürzer gewesen, ja. Ich habe mir dann zum Ende hin, ging es schwer, weil ich keine Schuhe mehr fand im Online-Shop. Also ich musste dann wirklich im Internet Recherchen auftreiben, aber mit eBay ist dann Gott sei Dank immer wieder, hat es immer wieder funktioniert und ich habe meinen Schuh gefunden. Ja.
Ich habe das Gefühl, du bist mit dir im Reinen, auch wenn es emotional irgendwie schon noch ein bisschen manchmal mehr juckt, manchmal weniger, aber ich habe das Gefühl, du bist sehr zufrieden an dem Punkt, an dem du bist, wo du bist, auch was du noch machen kannst im Kegeln.
Definitiv. Gerade das, der Trainer, das Trainerdasein ist, macht mir unglaublich Spaß, weil genau diese Dinge, die ich euch hier gesagt habe, ich auch versuche, den Jungs und den Mädels da beizubringen, dass sie darüber zumindest nachdenken. Und wenn der ein oder andere darüber nachdenkt, dann haben wir ja schon wieder einen Schritt weiter.
Bitte, bitte macht möglichst viele bayerische und deutsche Meisterschaften für Tom auf dasselbe. Ne? Die Anreise ist leicht und das Gefühl für ihn, dort wieder anzukommen, bestimmt auch. Vielen, vielen Dank für das wirklich tolle Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe, dass wir uns und auch andere Kegler dich mal wieder sehen dürfen. Natürlich nur in dem Rahmen, in dem du das möchtest. Aber dann hole ich mir auch mal ein Autogramm. Ich habe nämlich von einem Spiel, wo ich in Zerbst als Zuschauer war, ein Foto von dir. Ich werde es irgendwann auch irgendwo mal posten, wo du mit breiten Armen
vorne stehst. Ach, du Verrückter.
Das war so das, die Kamera neu und da habe ich ein Foto. Ich schick's dir mal, wenn ich's
okay, finde. Cool. Ja, super.
Vielen Dank für deine Zeit.
Ich sag danke.
Alles Gute.
Ja, super. Dir auch, für deine Familie und euch da draußen auch alles Gute. Toi, toi, toi. Bleibt dran. Ja? Und macht was draus.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.